Das war vor über 6 Monaten. Kann ich mich erinnern, habe ich eine Vorbemerkung gemacht. Wir nehmen ja immer Anteil an unserer Zeit und an den Gefühlen und Stimmungen unserer Zeit. Und die Gefühle und Stimmungen damals vor über 6 Monaten waren die Angst vor einem beginnenden Krieg in der Ukraine und die Angst davor, wie es mit der Corona-Pandemie weiterging. Wenn ich diesen Blick auf die Zeit, an der wir Anteil haben, heute nochmal beschreiben will, uns ist allen klar, vor über 6 Monaten wurde dieser Angriffskrieg begonnen und er hat mehr Auswirkungen, als wir uns jemals hätten ausmalen können, Auswirkungen bis in unser tägliches Leben. Und auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind noch nicht ausgestanden. Und darum habe ich gerade gedacht, auch wenn die Angst vor dem Krieg, den Auswirkungen des Krieges, vor der Pandemie und vor unseren eigenen Problemen und Sorgen immer größer wird, dann möge unser Glaube immer noch größer werden. Wir haben gerade gesungen, Gott ist größer, Gott ist stärker, er ist höher, er ist Heiler, er ist Helfer. Und das zu glauben und aus diesem Glauben zu handeln, ist unsere Aufgabe. Und ich hoffe, dass ich uns darin ein bisschen stärken kann. Ich möchte zu Beginn aus dem Matthäusevangelium in der Übersetzung von Martin Luther das Vaterunser vorlesen. Wer möchte und wer kann, darf gerne aufstehen dazu. Jesus sagte, darum sollt ihr also beten. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn so ihr den Menschen ihre Fehler vergebet, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wo ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebet, so wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Soweit das Evangelium. Ich weiß ja nicht, ob die Lücken hier in den Stuhlreihen noch zurückzuführen sind auf den andauernden Urlaub. Die Menschen teilen sich um diese Zeit immer in diejenigen, die schon in Urlaub waren und zurückgekehrt sind, und in diejenigen, die es vielleicht noch vor sich haben. Urlaub ist auch das Stichwort, mit dem ich anfangen möchte. Im Urlaub ist man ja meist etwas entspannter und daher vielleicht in der Lage, manchmal etwas zu entdecken, was einen fasziniert, was einen vielleicht sogar elektrisiert. Und mir ist das vor 6 Jahren so ergangen mit dem Bild, das hier vorne jetzt projiziert ist. Meine Frau Sabine und ich, wir waren in Italien am Gardasee in Urlaub. Am Westufer in Garniano besuchten wir das Atelier einer deutschen Künstlerin. Sie heißt Sabine Frank. Ihre Acrylbilder haben ein ziemlich ungewöhnliches Thema. Sie malt nämlich traditionell gebackenes Brot. Wie kam sie darauf? Ende der 90er Jahre wurde ihre Lieblingsbäckerei in Nürnberg, wo sie herstammt, geschlossen. Und da sie Malerin ist, beschloss sie, dem alten, auch noch mit den Händen hergestellten Brot mit ihren gemalten Bildern ein Denkmal zu setzen. Aber nicht nur das. Sie malte diese Bilder vorwiegend auf alte, handgeschriebene Urkunden. Die stammten aus dem Nachlass eines französischen Notars des 19. Jahrhunderts. Man erkennt noch die alte Kanzleischrift. Es sind Schuldscheine, Testamente, Klage- und Verteidigungsschriften vor Gericht. Ihr erstes Brotdenkmal hat sie damals einem Laib mit dunklem französischen Walnussbrot gesetzt. Das war 1999 in La Bastide-du-Vert in Frankreich, wo sie gelebt und gearbeitet hat. Sie malte das Brot, das ist dieses hier, auf einen alten Schuldschein. Auf der Rückseite all ihrer Bilder steht in Italienisch, Sprache der Maler, mit genauer Angabe von Ort und Datum, dipinto e mangiato, gemalt und gegessen. Also man sieht auch, was aus dem Brot geworden ist oder hört. Also meine Frau Sabine und ich, wir fanden diese Brotbilder ganz toll, sehr eindrucksvoll, sehr aussagekräftig. Und so sind wir im Herbst dieses Jahres dann in die Galerie von Sabine Frank nach Nürnberg gefahren und haben ein Originalbild gekauft. Das hängt jetzt bei uns zu Hause. Wir sind keine Krösusse, wir konnten es uns leisten. Und speziell mich als Theologe hat dieses Bild deshalb angesprochen, weil es mir zwei Sätze aus dem Vaterunser in einem neuen Zusammenhang zu denken und zu verstehen gibt. Und darum habe ich gerade den Text des Vaterunsers vorgelesen, nämlich unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Und darüber habe ich meine Predigt überschrieben, Brot und Vergebung. Das erste ist euch schon mal aufgefallen, dass die Bitte um das tägliche Brot im Vaterunser und die Bitte um Vergebung, die wir empfangen, unmittelbar hintereinander stehen? Was hat das zu bedeuten? Uns ist allen klar, das Brot ist ein Symbol für die physische, die körperliche Verfassung des Menschen, für die elementaren körperlichen Bedürfnisse wie den Hunger des Leibes, mit denen wir geboren sind und die uns nie verlassen. Die Schuldscheine oder Testamente und Ähnliches, die stehen für ebenfalls ganz elementare menschliche, körperlich-seelische Erfahrungen wie Schuld oder Tod. An denen kommt auch kein Mensch, der lebt, vorbei. Kein Mensch kann seine Hände in Unschuld waschen, wie es mal jemand namens Pilatus versucht hat. Wir kommen aus unserer Not und aus der anderer Menschen nicht mit chemisch reinen Händen heraus. Wir werden schuldig, ob wir wollen oder nicht, und wir werden Opfer von Schuld. Und daher leben wir von Vergebung. Von Vergebung, die wir selber gewähren und von der, die wir empfangen. So wie wir vom Brot leben. Also zwischen Brot, Hunger und Angewiesensein auf Vergebung spielt sich unser ganzes Leben ab. Und daher möchte ich mit der ersten Bitte um das Brot beginnen. Jesus sagt uns, dass wir den Vater jeden Tag um Brot bitten sollen. Man muss das immer genau hören. Unser täglich Brot gib uns heute. Eigentlich müsste man dann auch täglich beten um das Brot. Aber auch nicht um mehr, um Brot, also um das Lebensnotwendige. Wir beten nicht um Kuchen, wir beten um Brot. Brot meint vor allem genügend Nahrung für den heutigen Tag, für die Gesundheit, für die tägliche Arbeit. Und wir wissen, dass dieses tägliche Brot, die Nahrung, vielen unserer Schwestern und Brüder fehlt. Wenn wir die Vater unser Bitte beten, es ist unser Vater, dann sollten wir immer unsere Schwestern und Brüder im Blick haben, die anderswo leben und die dieses täglich Brot nicht haben. Wir beten nicht für uns allein, wir sind nicht allein. Manche von uns, die sich gut auskennen in der Bibel, werden beim Thema Brot sofort an ein Wort Jesu denken. Er hat es bei der Versuchung in der Wüste gesprochen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das ist richtig. Ich komme später nochmal ausführlicher darauf zurück. Aber in der Vaterunser-Bitte steckt doch ganz einfach der Hinweis, dass wir zuerst und elementar vom Brot für den Leib leben. Nicht vom Brot allein, aber eben auch davon. Man kann sagen, das ist eine Aussage und ein Wort, das uns mit jedem Tag jetzt immer deutlicher wird. Wo wird das deutlicher als im Krieg und auf der Flucht? Der Krieg in der Ukraine, der jetzt schon 6 Monate dauert, und der lange ausgebliebene Weizen für Brot, der in die ganze Welt gehen sollte, der Mangel an Brot und an Lebensmitteln auf Dauer betrifft die ganze Welt, kann man sagen. Was Menschen zuerst brauchen, ist zu essen, zu trinken, einen Ort, um zu schlafen und zu wohnen. Also Hilfe für das ganz animalische Dasein und Existieren. Ich bin ein Nachkriegskind, 49 geboren. Und ich tue mich bis heute schwer damit, Brot wegzuwerfen. In mir steckt immer noch die Erfahrung der Jahre nach dem Krieg, als ich aufgewachsen bin, als Brot knapp und kostbar war. Wenn ich ein Brot anschneide, dann mache ich das immer noch wie meine Mutter. Ich mache mit dem Messer ein Kreuzzeichen darauf. Machen manche vielleicht auch. Bis heute denke ich beim Brot der Eucharistie auch an das einfache alltägliche Brot. Und dann frage ich mich auch, ob unsere Kinder und Enkelkinder diese Erfahrung noch haben, was Brot bedeutet. Das ist keine Verdächtigung, das ist auch keine Verurteilung der Kinder, sondern ob sie noch richtiges Brot kennen und schätzen, nicht nur Aufbackbrötchen, nicht nur dieses toastartig weichen Hamburger. Unser täglich Brot, gib uns heute, heißt, das Einfache, das wir täglich brauchen, wertschätzen und bewahren. Es nicht benutzen und wegwerfen, sondern ehren und würdigen. Wenn wir um das täglich Brot bitten, ich bevorzuge tatsächlich diese alte Ausdrucksweise, dann entscheiden wir uns auch gewissermaßen für eine Einfachheit des Lebens. Wir sagen, Vater, hilf mir, mein Leben einfach zu gestalten. Es geht um die Entscheidung, auf viele Dinge zu verzichten, die das Leben vielleicht voller, aber auch das Herz leer machen können. Jesus kennt den Hunger des Leibes und der Seele. Vom Brot für den Leib spricht er an verschiedenen Stellen im Evangelium. Zum Beispiel, als ihm die Menge in die Wüste folgt, um ihn predigen zu hören. Und dann sind sie da und dann kommt die Zeit, wo man eigentlich etwas zu sich nehmen sollte. Und die Jünger kommen zu ihm und sagen, sie haben nichts zu essen. Und dann sagt Jesus, ein bisschen provozierend und ich meine sogar ein bisschen ironisch, gebt ihr ihnen doch zu essen. Und so oft Jesus zum Mahl eingeladen ist, bei dem er seinen leiblichen Hunger gestillt haben wird, schätzt er auch dieses Brot. Und gerade weil er den Hunger und das Brot ernst nimmt, kann er anknüpfen an die Bedeutung von Brot, die darüber hinausgeht. Die Speisen, die wir essen, haben ein Verfallsdatum. Du kannst essen, was du willst. Keine Speise der Welt verhindert, dass du stirbst. Und da bietet Jesus sich selber als Speise an, als Brot des Lebens, gewissermaßen das Kraut, das gegen den Tod gewachsen ist. Das tägliche Brot für unseren Leib ist das eine. Das tägliche Brot für unsere Seele ist Jesus. Ohne ihn können wir nichts tun, wie es bei Johannes heißt. Er ist sozusagen das Grundnahrungsmittel für unser Leben als Christen. Und manchmal, ich gestehe, das geht mir auch so, wird Jesus von uns zu einer Beilage degradiert. Aber wenn er nicht unser Lebensmittel ist, der Mittelpunkt unseres Lebens, unseres Tages, der Atem unseres Lebens, dann ist es nicht gut. Wenn wir also um Brot bitten, bitten wir den Vater um die Einfachheit. Gleichzeitig bitten wir darüber hinaus um Jesus als Brot für das Leben der Welt. Im Abendmahl hat Jesus das Brot, das gebrochen und ausgeteilt wird, zum Zeichen seines Lebens, seiner Liebe, seines Sterbens und seiner Auferstehung gemacht. Das ist mein Leib, gegeben für euch und für alle. Daran wollen übrigens die katholischen Christen erinnern, wenn sie immer noch in dieser Zeit frohen Leichnam feiern. Sie ziehen durch die Straßen und zeigen dieses einfache Stück Brot vor, von dem wir leben. So viel zum Brot. Wasser braucht man auch. Nun zur Vergebung. Die Bitte um Vergebung der Schuld steht für unser soziales, seelisches Leben. Es kann uns vielleicht zu denken geben, es gibt einen einzigen ursprünglichen Kommentar zum Vaterunser, der stammt von Jesus selbst. Da heißt es nämlich, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Vergebung ist quasi die einzige Bedingung, die Klausel, die es im Vaterunser gibt. Die Vergebung der Schuld, der Sünden, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal Jesu, ein Geschenk und ein Auftrag an seine Jünger. Die Jünger hatten den Gott Jesu als einen Gott des Erbarmens und der Verzeihung ohne jeden Vorbehalt kennengelernt. Sie erinnerten sich an die Tischgemeinschaft Jesu mit den Sündern, an sein Heilsangebot gerade an die Sünder. Sie hatten viele seiner Gleichnisse und Erzählungen noch im Ohr. Und dabei sprach er immer wieder von dem Gott, der vergibt und der die Vergebungsbereitschaft bei uns wecken und fördern und fordern will. Die Erfahrung der Jünger zu Ostern war auch eine Erfahrung von Vergebung für ihre eigene Feigheit und Kleingläubigkeit gewesen. Sie haben das nicht nur theoretisch gehört, sie haben es am eigenen Leibe erfahren. Und das Johannesevangelium ist dann eine der Auferstehungserfahrungen, nachher mit dem Wort Jesu abschließen, denen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Sündenvergebung ist also eine Ostergnade. Und darum predigen die Jünger, denen vergeben wurde, konsequenterweise auch die Vergebung der Sünden. Es gibt ein schönes historisches Beispiel dafür. Nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem verschiedene Länder im Krieg sozusagen als Gegner sich gegenübergestanden haben, haben die polnischen katholischen Bischöfe einen Brief an ihre deutschen Mitbrüder geschrieben. Am 18. November 1965 schrieben sie in diesem Brief einen berühmt gewordenen Satz: Wir gewähren Vergebung und bitten um Vergebung. Polen, dieses Land, das als erstes überfallen wurde vom Deutschen. Dass es nicht einfach ist zu verzeihen, können mir vielleicht alle abnehmen, zustimmen. Wir tragen oftmals einen Rest Bedauern und Groll in uns, auch wenn wir grundsätzlich bereit sind zu verzeihen. Und wenn wir dann von denen provoziert werden, denen wir schon vergeben haben, dann kommen auch manchmal Enttäuschung und Wut zurück. Es gibt eben vom Menschen her keine vollkommene, das heißt unendliche Vergebung. Unendliche Vergebung gibt es nur dort, wo es auch unendliche Liebe gibt. Und welcher Mensch könnte von sich behaupten, mit solcher Liebe zu lieben? Mit solcher Liebe kann nur Gott allein lieben. Und Jesus, der diese Liebe Gottes bis zur Vollendung durch den Tod am Kreuz sichtbar gemacht hat, fordert uns dazu heraus. Wir sollen mit unserem Leben, mit unserer Liebe in diese Richtung gehen. Wenn wir einander immer wieder vergeben, wie oft? Jesus sagt 7 mal 70 mal, also eigentlich immer wieder. Und so sieht es auch Roger Schütz, der Prior der ökumenischen Brüdergemeinschaft in Tessé. Er sagte einmal, Christus nachfolgen bedeutet, das Risiko auf sich zu nehmen, bis zum Äußersten zu gehen. Von Liebe sprechen, das ist schnell gesagt. Die Liebe zu leben, die vergibt, das ist eine andere Sache. Man vergibt nicht aus Interesse. Man vergibt niemals, damit der andere durch unsere Vergebung geändert werde. Man vergibt einzig und allein, um Christus nachzufolgen. Statt uns zu verausgaben in Erklärung ohne Ende, um zu wissen, wer Unrecht getan hat und wer Recht gehabt hat, sollten wir das letzte Gebet Jesu mitsprechen. Vater, sagte er, vergib ihnen, denn sie wussten nicht, was sie taten. Und das Gebet, sagt Roger Schütz, wird zugleich ein anderes Gebet hervorbringen. Vater, vergib mir, denn auch ich wusste oft nicht, was ich tat. Vergebung kann aber tatsächlich etwas Neues schaffen, vielleicht sogar so etwas wie Wunder bewirken. Petrus erlebte die Vergebung Jesu und wurde der Hirt seiner Herde, der erste Papst. Saulus wurde zu Paulus, nachdem Stephanus ihm vergeben hatte. Jeder von uns wird als neues Geschöpf wiedergeboren, wenn er nach der Vergebung durch den Vater seine Brüder liebt. Erst so bringen wir Neues in die Welt. Denn es gibt keine größere Neuheit als die Vergebung, die das Böse zum Guten wandelt. Das sehen wir an der Geschichte des Christentums, dass wir einander vergeben, dass wir nach Jahrhunderten der Kontroversen und Spaltung in den christlichen Kirchen jetzt heute zusammen sind, dass hier ein katholischer Christ vor freikirchlichen Christen predigt. Das ist doch wunderbar. Ich halte als Theologe manchmal auf Bitten auch freie Trauung. Im vergangenen Juli durfte ich eine sogenannte freie Trauung im Odenwald halten. Das Paar kannte mich und wünschte durchaus eine christliche Orientierung. Und da habe ich in meiner Predigt erzählt von dem Rockerpriester Guy Gilbert im Französischen. Rockerpriester heißt wirklich, der Mann ist schon über 80, hat solche Haare, inzwischen grau und weiß, und eine Lederjacke, sozusagen wie ein Rocker. Ja? Aber er macht eine wunderbare Arbeit mit Jugendlichen. Er holt Jugendliche von der Straße, er gibt ihnen eine Orientierung, er gibt ihnen ein Heim. Und bei diesem Rockerpriester Guy Gilbert hat der belgische Prinz Laurent, Laurent von Belgien, mal ein Praktikum gemacht. Guy Gilbert sagte, er hat noch das Bild vor sich, wie er bei den Säuen war, der Prinz, ja, und sie gefüttert hat. Ne? Und wie er sehr delikat mit den Jugendlichen gegangen ist. Dieser Prinz Laurent von Belgien hat dann eine Bürgerliche geheiratet, Claire Combs, im Jahr 2003. Da war natürlich der Kardinal dabei und hat die Trauung gehalten. Aber der Rockerpriester Guy Gilbert durfte auch eine kleine Meditation halten. Und dann hat er diesem Paar und allen, die anwesend waren, Folgendes gesagt. Darf ich das mal auf Französisch zitieren? Ich übersetze es dann gleich. Sachez dire, je te demande pardon. Tant de couples se sont quittés parce qu'ils n'ont pas su le dire. Jour après jour, soyez tous les deux des êtres de miséricorde. Lernt zu sagen, ich bitte dich um Verzeihung. Viele Paare haben sich getrennt, weil sie das nicht sagen konnten. Seid Tag für Tag, alle beide, Menschenwesen der Barmherzigkeit. Das habe ich den beiden gesagt. Zitiert. Nochmal zum Schluss. Jetzt haben wir das schöne Brotbild nicht mehr da. Kommt vielleicht nochmal. Das Bild von Sabine Frank spricht von dem, was durch alle Zeiten menschlich und menschennotwendig ist, nämlich Brot und Vergebung. Brot und Vergebung werden im Vaterunser zusammen genannt. Denn Gott hat uns geschaffen, so wie wir sind. Mit unserem Wunsch zu leben, elementar zu leben, ein Leben in Fülle zu haben und zugleich mit der Möglichkeit der Vergebung. Vergebung zu erhalten, wo wir selber schuldig geworden sind, und Vergebung zu schenken, wo andere an uns schuldig geworden sind. Gott gebe uns also Brot und Vergebung, denn wir leben von beiden täglich. Amen.